Triggerwarnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Ulm,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo Elle.
Hi Shannon.
Wir haben letzte Woche was ziemlich Spannendes angesprochen. Du hast einen Fall mitgebracht aus 1977 in den USA. Wer das nicht gehört hat, soll gerne nochmal in die letzte Folge reinhören, weil wir schließen da jetzt so ein bisschen an mit unserem Gespräch, weil wir in diesem Fall einen Aspekt ziemlich spannend fanden. Und zwar haben wir uns kurz gefragt gehabt, ob die Geschichte des Opfers irgendwann mal in der Öffentlichkeit angezweifelt wurde und wie das Leben des Täters weitergegangen ist, trotz der Vorwürfe und Strafe, der irgendwie entkommen konnte. Spannend auf jeden Fall, hört in der letzten Folge rein. Aber da sind wir drauf gekommen, dass auch du, Elle, jemanden kennst, der beschuldigt wird, etwas getan zu haben, was er behauptet, nicht getan zu haben. Und es ist in deinem privaten Umfeld tatsächlich passiert. Und ich glaube, dass vor allen Dingen dieses zwischen den Stühlen stehen, wenn man beide Perspektiven auf einmal hört, also du hast auch die Perspektive des vermeintlichen Opfers gehört, ist wahrscheinlich etwas, wo man gar nicht weiß, wie man mit umgehen soll, oder?
Ja, total. Also vor allem, wenn dir der vermeintliche Täter sehr nahe steht. Und ach, es ist so tricky, weil man denkt sich so, ich kann mir das bei dir ja gar nicht vorstellen. Man erwischt sich bei diesen Gedankengängen selbst total, bei diesem, ich kann mir das bei dir nicht vorstellen. Du bist doch mein XY und du bist doch so nett und so hilfsbereit und du machst das und das und das und das. Ich kann mir, und du bist so sensibel. So, ja, und dann denke ich mir so, fuck, aber das denken sich alle anderen auch, die dem Täter, also die einem, also ich keine Ahnung, ob es ein richtiger Täter ist oder nicht, weißt du, aber die so einem richtigen Täter, wo man es wirklich weiß, nahestehen, die denken sich ja auch, boah, das kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Und das ist mega schwer irgendwie so für sich selbst zu entscheiden, was da jetzt, also was man da jetzt denken soll und was nicht. Und ja.
Könnte es aber auch sein, dass er dir gegenüber einfach eine so große Scham hat, dass er es nicht eingestehen möchte, weil er genau dieses Bild, was du für ihn hast, nicht zerrütteln möchte?
Bro, ich muss dir ehrlich sagen, der kann gar keine Scham mehr vor mir haben. Also da bin ich mit zum, also da, ich weiß wirklich Sachen über ihn, die weiß wirklich nur ich. Und deswegen fällt es mir so mega, mega schwer. Und er ist auch ein reflektierter Typ, so wie ich ihn zumindest wahrnehme. Ich glaube, wenn er diese Person vergewaltigt hat, dass er mir das sagen würde tatsächlich. Dass er mir wirklich sagen würde, du Elle, mir ist da was passiert, ich habe da was gemacht und ich schäme mich abgrundtief dafür und ich weiß nicht, was ich tun soll.
Weil er wüsste, dass du ihn nicht verurteilen würdest, weil du ihn einfach, also, oder weil, was? Würdest du ihn verurteilen? Das ist halt auch so die Frage.
Ja, ich würde ihn, glaube ich, schon, nee, nicht glaube ich, ich würde ihn schon verurteilen, aber ich würde mit ihm zusammen direkt Hilfe suchen. So, ich würde sagen, ey, cool, dass du mit mir darüber gesprochen hast, jetzt sind die nächsten Schritte erstmal das und das und das. So.
Hilfe im Sinne, wie werde ich kein Täter mehr oder wie oder?
Beispielsweise, oder dass man, dass er sich aufrichtig entschuldigt bei Person XY, wenn das wirklich stattgefunden hat. Ja, ist auch ein interessantes Szenario, fällt mir gerade auf. Da habe ich mir auch noch nicht so intensiv drüber Gedanken gemacht. Aber ich glaube, er würde mir es schon sagen, weil er wüsste, dass ich trotzdem da wäre, zumindest im ersten Moment. Klar, jetzt kommt es nochmal drauf an, wenn da jetzt, also ich weiß auch nicht, das ist echt schwer. Aber ich glaube, wichtig wäre es für mich erstmal, die Konfrontation mit ihm gemeinsam zu suchen und wirklich zu irgendeiner Beratungsstelle zu gehen.
Und würde das ihm vielleicht ja aber, also ich gehe jetzt gerade noch von dem Szenario aus, er hat's getan, ne? Würde ihm solche Worte vielleicht auch mal gut tun zu hören, weil er vielleicht genau davor Angst hätte, so dieses, ey, die verurteilt mich bestimmt und dann ist alles, was wir hatten, kaputt und ich erkenne mich doch selbst nicht wieder an dem, was ich da getan habe und so weiter und so fort.
Habe ich.
Ah, okay.
Habe ich. Ja, weil er hat mir immer wieder, also wirklich jetzt seit 2 Jahren steht diese Geschichte im Raum, oder vielleicht sogar schon seit 2,5 Jahren. Und als wir uns kennengelernt haben, war das so, ey, ich habe da jemanden kennengelernt und ich weiß ganz ehrlich nicht, was passiert ist, aber die Person, die behauptet eben, dass ich sie vergewaltigt habe und ich kann mich, also ich weiß nicht, wie sie darauf kommt. Ich glaube, ich will jetzt auch nicht so super krass ins Detail gehen. Also ich kenne seine Detailgeschichte auf jeden Fall. Und dann ging irgendwann so ein Hate-Ding los gegen ihn, dass dann eine andere Freundin von dem vermeintlichen Opfer oder von der vermeintlichen Gefährtin, dass seine Freundin auch aufgesprungen ist quasi aufs Boot und dann halt noch behauptet hat, dass er ihr beim Feiern ins Höschen gefasst hätte. Ja, und dann sind Screenshots aufgetaucht, wo die das besprochen haben, die Mädels. Dass sie das doch sagen soll, dass er ihr ins Höschen gefasst hätte beim Feiern.
Oh, okay, das macht alles noch so viel mehr kompliziert. Okay, ich verstehe den Zwiespalt. Und ich verstehe auch deine Position, in der du, also auch in der letzten Folge ja schon gesagt hast, du weißt nicht, wem du glauben sollst. So war ja einerseits die Perspektive, andererseits die Perspektive. Und dann hörst du aber sowas und dann zerrüttelt das vielleicht auch wieder das Bild von der anderen Perspektive, der Gefährtinnenperspektive und so weiter
ganz
und so fort.
Genau.
Und
ganz genau.
Für den Fall, jetzt kehre ich die Medaille mal ein bisschen um, dass es wirklich nicht getan hat und eben diese Geschichten über ihn erfunden werden. Wie krass ist das eigentlich, dass ja aber dieses Standing auch in unserer Bubble so heftig ist mit diesem, wir glauben immer Betroffenen. Und ja, ich stehe auch dahinter. Ich sehe aber auch die Gefahr hinter diesem Satz so. Weil eben diese Macht, die man dadurch auch hat in dieser Community oder in diesem Zusammenhalt unter Gefährtinnen, nennt es, wie ihr es wollt, aber die ist so stark, dass man damit einiges schon bewirken konnte zugunsten einer MeToo-Bewegung. Aber andererseits kann es auch so immens krass schaden, wenn man so eine Macht, über so eine Macht verfügt, und die an irgendeiner Stelle vielleicht auch ausgenutzt wird. Und wir kennen es wirklich, und da möchte ich keiner Gefährtin irgendwas unterstellen. Man kennt es aber von der Menschheit, sobald du Macht hast und daraus einen Vorteil für dich ziehen könntest und es gerade in der Situation brauchst, würde es funktionieren in der heutigen Gesellschaft so.
Ja, und das Problem ist aber, und ich finde, das ist das Schlimmste und Egoistischste überhaupt, wenn das gelogen ist, das mindert einfach die Glaubwürdigkeit jeder einzelnen Frau, die öffentlich bereit war und mutig war, zu sagen, ich wurde vergewaltigt.
Ja, safe.
Und zwar aufs Extremste. Weil dann kannst du immer wieder sagen und immer wieder auf diese eine Frau referieren, die eben gelogen hat. Sagen, echt, das gibt's aber auch, dass Frauen lügen, wenn es um dieses Thema geht. Und das finde ich richtig, richtig mies.
Das ist nicht nur mies, das ist fatal. So, weil,
das ist
klar,
richtig fatal.
Das würde halt alles, ich sag mal, kaputt machen, wofür wir ja auch hier stehen so und wofür, keine Ahnung, alle anderen auf die Straße gehen und sagen, Betroffene lügen nicht und glaubt uns und es gibt zu wenige Beweise und so weiter und so fort. Und nochmal, ich kann es nicht oft genug betonen, so, ich bin da völlig auf der Seite von Gefährtinnen. Aber ich möchte mir nicht das Szenario ausmalen, wenn jetzt irgendwann mal 2, 3, 4, 5 Fälle ans Licht kommen, wo es wirklich gelogen war und es eine krasse mediale öffentliche Konsequenz für den vermeintlichen Täter gab, so. Und dann können wir echt von vorne anfangen, so, weil, ja.
Ja.
Aber krass, und was würdest du tun, wenn sowas rauskommen würde in deinem Umfeld, keine Ahnung, eine Freundin von dir hat dir jahrelang erzählt, sie wurde sexuell missbraucht und dann rauskommt, sorry, ich habe es getan, weil ich, weiß ich nicht, mich rächen wollte oder.
Also.
Hast du da jetzt auch noch eine Story, oder?
Ja, Tatsache.
Oh, wow.
Da würde ich aber echt nicht so krass ins Detail gehen, weil ich da echt nicht weiß, ich gehe da nicht so krass ins Detail, aber das war tatsächlich erst neulich im Freundeskreis so, dass das jemand behauptet hat, eine andere Person zu dieser Person hingegangen ist und sie konfrontiert hat und meinte, du, wir haben da was anderes gehört, kannst du das alles so bestätigen? Und dann hat diese Person alles verneint und währenddessen wurde halt eine andere Person krass in Dreck gezogen. Und das ist höchstwahrscheinlich einfach nur aus Missgunst und Rache entstanden. Und alle wussten, dass das nicht passiert sein kann, weil einfach genug Leute auch da waren und so. Und deswegen hatte ich auch gerade so eine krasse Meinung mit, weil ich war auch so, Bro, du hast das halt erzählt. Und weißt du aber eigentlich, was das bedeutet für Frauen, die halt wirklich missbraucht worden sind, vergewaltigt worden sind? Und sie hat das auch nach, weiß ich nicht, 2 Tagen wieder so zurückgenommen. Aber ich rede nicht mehr mit der Person. Keine Ahnung. Weil das hat mich auch ein bisschen getroffen, weil ich mir echt dachte, Mann, ey, das ist echt sehr, sehr uncool. Und auch wie krass die andere Person, also die, der quasi die Anschuldigung gemacht worden ist, auch wieder darunter gelitten hat. Warte mal. Okay, mein Bildschirm ist gerade schwarz geworden.
Ich hatte kurz so ein Déjà-vu. Ich dachte, Romina wäre da, aber...
Stürzt dir irgendwas ab? Nee, alles gut. ich rede jetzt halt mit der Person einfach nicht mehr. Mhm. Aber ich war auch nicht so super eng mit ihr.
Ja, okay, aber ja. Ich glaube, klar, das hat... Wir haben letztens erst so über dieses Thema Betrügen bei Brust raus gesprochen, ne? Und da sagen wir ja auch nicht, dass Betrügen gut ist und sonstiges, aber da gibt's auch immer so diese, gibt's was für Gründe, was für Hintergründe gibt es, vielleicht auch wie nah steht man einer Person und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde in so einem Fall, so makaber es klingt, aber vermutlich auch irgendwo mit reinspielen, ob da Kommunikation noch was retten kann, wie groß die Einsicht ist, ne? Wie sehr man sich entschuldigt, wie wichtig es einem dann vielleicht auch ist, darüber aufzuklären und so. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren rein, was die Tat an sich jetzt nicht relativiert oder irgendwie schönreden soll oder was auch immer. Aber ich finde halt, dass es medial, also mittlerweile bin ich der Meinung, dass solche Fälle, wenn es Vorwürfe gibt, überhaupt nicht ein Ding der Öffentlichkeit sein sollten und auch nicht für die Presse. Also solange es nur, ich sag mal, Vorwürfe sind und nicht irgendwie es Beweise gibt, ich
meinst
weiß,
du jetzt
mit
auf beiden Seiten?
Mhm. Und ich weiß, das ist super schwer. Das ist super, super schwer. Aber genauso wie, ich sag mal, weiß ich nicht, Ermittlungen der Kripo nicht öffentlich werden dürfen oder was weiß ich, ne? Sollte es vielleicht erstmal kein Thema der Öffentlichkeit sein, solange sowas im Raum steht.
Eigentlich schon, da gebe ich dir absolut recht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es oft öffentlich gemacht worden sind, haben wir auf dieses Thema Vergewaltigung und sexueller Missbrauch auch wieder richtig viel Aufklärung bekommen.
Ja, ja.
Was wir davor halt nicht hatten, weil es eben jahrelang nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist.
Hm.
Und jetzt ist es aber schon so ein bisschen unverantwortlich zum Teil.
Genau, weißt das meine du? Ich. Ja. Also es hat ein Maß überschritten, was einfach irgendwie, also die Presse und die Medien und die Gesellschaft versuchen ja oder urteilen ja schon, die versuchen es nicht nur, sie urteilen ja schon und für die steht dann eigentlich einfach schon fest, wer hier Täter oder Opfer ist. So, das war ja bei Johnny Depp und Amber Heard auch richtig, richtig, richtig krass, wie emotionalisiert das aufgekocht wurde. Dann auch noch in den USA, Livestream aus dem Gerichtssaal und so weiter und so fort und jeder wusste einfach schon für sich, ich glaube der und der und der Seite und ich weiß nicht, ob das mittlerweile dem Thema nicht sogar schadet, so, weil immer mehr dieses ja, guck, die hat doch gelogen. Und guck, ja, jetzt kam doch raus, dass er unschuldig in Anführungszeichen ist, ne, wegen fehlender Beweise oder keine Ahnung, warum auch immer. Jetzt nicht auf Johnny Depp und Amber Heard bezogen, sondern einfach grundsätzlich. Und das festigt dann vielleicht eher ein Bild, was überhaupt gar nicht, also sinnvoll ist für das, was du jetzt auch meintest mit der Aufklärung und mit dem Thematisieren in der Öffentlichkeit und so. Und irgendwie, habe ich mittlerweile so einen bitteren Beigeschmack bei dem Ganzen.
Das kann ich total nachvollziehen. Was mir aber aufgefallen ist generell, wenn es darum geht, wie Medien mit etwas umgehen, dass sobald etwas neueres Themengebiet ist, Medien erstmal total ausrasten. Also alleine, wenn wir uns irgendwie Trennungen früher anschauen, wie die behandelt worden sind und wie die jetzt behandelt werden, da gab es immer so ein krasses Hoch und so ein krasses Extrem und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen eingepegelt, weil es so was Neues war und man einfach noch nicht wusste, okay, inwiefern können wir das ausschlachten, inwiefern können wir das zur Aufklärung nutzen. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch bei diesem Thema, dass das erst mit der MeToo-Bewegung gekommen ist so richtig, dass es so richtig krass an die große Glocke gehangen worden ist und was auch gut und richtig war und ist. Aber jetzt, wo wir das alle schon mal gehört haben, muss es gefühlt immer noch extremer werden und ganz viele Mutmaßungen und es sorgt für ganz viel Traffic und hier kommt nochmal neues Memoir raus von Person XY, wo nochmal was Neues rauskommt, damit das wieder ausgeschlachtet. Und ich glaube, das könnte sich aber wieder so ein bisschen einpegeln, wenn das,
ja. Ich hoffe es, weil ich hatte tatsächlich auch schon mal die Erfahrung, dass ich über meine Vergewaltigung aufklären wollte und mir dann eigentlich schon fast zu direkt gesagt wurde, dass es ja in Anführungszeichen nur eine Vergewaltigung war. So, also wo ist das, was jetzt die Leute dazu bringt, sich diese Story anzuhören? So, gab es auch schon was in der Familie, im Elternhaus, keine Ahnung, ist irgendwas Krasses noch passiert, wurdest du unter Drogen gesetzt oder was weiß ich, irgendwas Seltenes vielleicht auch. Und solange es aber, ich sag mal, nur diese Straftat ist, ist es vielleicht für einige dann noch nicht mal mehr so also das zieht dann einfach nicht mehr. Und das, finde ich, macht das alles so, das verweichlicht diese Straftat extrem. Also wenn es ja nur eine Vergewaltigung war, so, dann ja, komm halt mit klar, irgendwie ist nicht spannend genug, berichten wir nicht drüber. Ja, weißt du, was
ist
ich
schon
meine?
Genug Leuten passiert, du bist nicht die Erste.
Genau, ja. Ist da vielleicht irgendwie noch irgendjemand involviert gewesen oder so oder also man braucht dann immer noch mal so dieses Catchige und da hatte ich irgendwann mal keinen Bock mehr, meine Geschichte, ich sag mal, verkaufen zu müssen oder attraktiv machen zu müssen, so.
Weil es ja auch nicht attraktiv ist, also,
ja,
weißt du?
Genau, eben drum, aber dann, ja, war das für mich so dieses, das ist eine Straftat und das muss doch ausreichen. Also es ist, ich vergleiche das manchmal im Kopf mit einem Mord oder so, weißt du? Also wenn es jetzt nicht makaber genug war oder du die Person nicht 10 Jahre in deinem Keller gefoltert hast, dann berichtet keiner mehr drüber oder was?
Ja, total. Es muss irgendwie immer noch krasser und größer sein oder ich weiß gar nicht, letztes Jahr, da wurde doch auch so ein 13-jähriges Mädchen von ganz vielen 16-Jährigen.
Eine Gruppenvergewaltigung,
ja, genau.
Ne? Ja.
Und ey, irgendwo voll gut, dass das so, also dass die Medien das so behandelt haben, aber nach einer Woche habe ich mir so weiter in die Berichterstattung angeguckt und das war wirklich nur noch so trashig. Das war einfach nur noch trashig, wo ich mir auch dachte, okay, Boys and Girls, ihr wollt gerade einfach nur noch Profit aus dieser krass schlimmen Geschichte rausziehen.
Ja, es geht nur noch um Profit und es geht nicht mehr darum, die Geschichte zu hören oder aufzuklären, sondern wirklich, wer hat die krasseste Head, wer hat irgendwie die krassesten Hintergrundgespräche über Nachbarn oder Freunde oder Bekannte rausbekommen, wer hat irgendwelche Handy-Chat-Videos, Verläufe, was auch immer. Also wenn dann sowas passiert, wird gar nicht mehr auf das Opfer geschaut und geschaut, was tut dem Opfer gut. Muss es so medial ausgeschlachtet werden oder kann man das traumatisierende Erlebnis vielleicht auch irgendwie sensibler behandeln, wo alle über sensible Sprache, weißt du, schreien, aber dann mehr haben wollen, so das. Ja, und andererseits, wie gesagt, finde ich es gut, dass das auch so präsent in den Medien war, dass da darüber gesprochen wurde, dass gleichermaßen ja auch mit einem guten Gewissen, es gibt ja nicht nur die Medien, die dann Trash darüber berichten und so, ne? Es gibt ja auch dann die wirklich einen aufklärerischen Gedanken dahinter haben und sonstiges. Das finde ich ja gut. Und deshalb sage ich ja auch nicht, dass das jetzt wirklich alles aus den Medien verschwinden muss, wenn man über sexualisierte Gewalt spricht, aber wir haben da irgendwie so eine Ebene erreicht, die ein bisschen over the top ist, ja.
Mhm. Ja, ich meine, siehe uns. Wir klären ja auch auf.
Ja, aber solange so ein Profitgedanke dahinter steckt, ist das einfach, also jetzt nicht unsererseits, aber von anderen nicht förderlich. Das ist das Wort, was ich seit 19 Minuten suche.
Nicht förderlich. Jetzt hast du es gefunden.
Habe ich lange gesucht, ja.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, aber jetzt ist zwar wieder ein krasser Sprung nach hinten an Anfang. Was würdest denn du tun, wenn eine Freundin von dir oder wenn da rauskommen würde, dass sie gelogen hätte? Wie würdest du damit umgehen? Das würde mich auch noch interessieren.
Ich fände das schon respektlos auch mir gegenüber, weil sie eben ja eine Betroffene als Freundin hat und weiß, wie es ist, wenn man wirklich irgendwie mit diesem Trauma umgehen muss oder wenn einem vorgeworfen wird, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit haben und so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, du machst ja jetzt einen Podcast drüber und so, bla bla. Und dann es aber aus diesen Gründen machen, mit denen man so lange zu kämpfen hatte, weil sie einem entgegengeworfen wurden, so vielleicht aus Aufmerksamkeit, vielleicht aus, weiß ich auch nicht. Ich fände es respektlos mir gegenüber. Ich glaube, ich würde auch den Kontakt meiden, so. Ich könnte es nicht verstehen, warum man sowas erfindet, eben weil es der Bewegung absolut schadet. Aber ich würde mir auch gerne die Gründe anhören und versuchen, diese Perspektive irgendwie zu verstehen, um irgendwie präventiv dagegen vorgehen zu können. Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, wenn ich jetzt mal so in meinem Kopf spinnen darf, was so Gründe dafür sein könnten, ist Aufmerksamkeit. Dass du wirklich das Gefühl hast, mir hört, also ich meine das ernst und auch so sensibel in dem Fall, dass du wirklich denkst, mir hört sonst niemand zu, nur wenn ich eben sowas ganz Krasses erzähle wie das, dann wird mir zugehört, weil ich eben gesehen habe, dass wenn andere ihren Mund aufmachen bei dem Thema, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und ganz viel Zuspruch und ganz viele Menschen auf einmal für einen da sind.
Ja, das also kann ich auch irgendwo richtig nachvollziehen, weil ich habe zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch noch nie öffentlich erzählt, aber ich habe zum Beispiel auch in meinem Teenageralter, eigentlich war ich viel zu alt, um diese Story zu erfinden, aber ich hatte nicht das Gefühl oder ich habe mich nach mehr Aufmerksamkeit gesehnt, als die ich bekommen habe. So. Und zumindest in meinem Freundeskreis und im Schulischen. Und ich habe dann tatsächlich einfach erfunden, dass ich eine beste Freundin gehabt hätte, die gestorben ist, weil die unheilbar krank war. Und dann habe ich das so krass irgendwann mal, also ich habe das dann einmal gedroppt, dann hatte ich die Aufmerksamkeit, die ich haben wollte, so total egozentrisch und total egoistisch. Aber dann habe ich mich dann nicht mehr rauswinden können. So, dann wollten immer mehr irgendwie mehr Details und was weiß ich. Und ich habe mich dann voll in meinem Lügennetz irgendwie verstrickt. Und hab's dann irgendwann mal auf einer Klassenfahrt tatsächlich gebeichtet. Und das hat so gut getan, das zu beichten. Aber natürlich haben sich dann auch Menschen von mir abgewendet. So, weil sie gedacht haben, so, ey, ich stand hier so lange bei in deiner Trauer gefühlt und war immer da und hab dich immer getröstet, hab mir alles angehört. Und dann muss ich rausfinden, dass das eine Lüge ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jetzt, wo ich selbst von Trauer betroffen bin, in einem so nahen Umfeld, kann ich das absolut nicht nachvollziehen, wie ich das machen konnte überhaupt, ne? Und also irgendwo ist da natürlich auch noch Scham, es ist jetzt auch mega lange von her.
Ja, aber ich glaube, das war halt einfach ein schneller Weg, um das zu bekommen, was du gebraucht hast. Ohne das jetzt
genau.
So gut so heißen zu wollen. Aber ich habe sowas auch mal gemacht. Ich habe auch mal so behauptet, dass ich voll die, also ich konnte immer ganz gut malen und so, aber jetzt nicht so überkrass. Aber ganz okay. Und ich wollte halt noch krasser sein und habe dann von so ganz kleinen Instagram-Leuten die Bilder geklaut und selbst hochgeladen mit 14, 15. Und mein großer Bruder, der war halt voll stolz. Der war so, boah, guck mal, was da meine kleine Schwester malt. Und das war auch immer so die Aufmerksamkeit, die ich haben wollte von meinen großen Geschwistern. Dieses, dass die runtergucken und sich denken, boah, die hat jetzt drauf. Und wie es der Zufall so will, hat der Algorithmus halt bei ihm das Bild ausgespielt. Und er hat es auch noch voll stolz meiner Mama gezeigt und so. Und ich habe das dann auch ewig irgendwie auch abgestritten, so ganz dumm. Aber ich wollte einfach zeigen, dass ich was kann und Aufmerksamkeit bekommen und Lob bekommen und Zuneigung bekommen. Und jetzt im Nachhinein total dumm, weißt du. Aber ich kann das.
Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das, wo wir ursprünglich ja auch, also gerade herkamen in dieser Frage, so dieses Aufmerksamkeit bekommen, so dieses vielleicht irgendwie Zuneigung bekommen, Das ist ja auch super oft bei Tätern tatsächlich das, was sie zu ihrer Tat motiviert hat einfach. Also das hört man ja tatsächlich von Mördern, Vergewaltigern oder Sonstiges, die darüber tatsächlich öffentlich mal gesprochen haben. Man bekommt das ja auch. Das meinte ich auch letzte Folge mit diesem Funktionieren. Es funktioniert ja auch irgendwo. Genauso wie es mit dir mit dem Malen und bei mir mit dieser toten Freundin und da eben dann vielleicht mit einer erfundenen sexualisierten Gewaltgeschichte ist. Ja, Aufmerksamkeit wäre etwas. Rache kann ich mir aber auch vorstellen.
Einfach aus Rache auf jeden Fall.
Missgunst.
Ja, und auch vielleicht auch dieser Person zeigen als Frau, jetzt gehen wir mal von einer Hetero-Beziehung aus, dass du, wenn du als Frau sagst, ohne dass es stimmt, dass du vergewaltigt worden bist von Mann XY, dann hast du mal mehr Macht auch. Also da
kannst deine Karriere zerstören. Ja.
Also du hast, ist vielleicht auch platt gesagt und vielleicht denke ich da auch nicht zu viel drüber nach über die Aussage, aber ich glaube, dass du, wenn du das erfindest, dir schon denkst, okay, da wird mir als Frau mal geglaubt und nicht dem großen, starken Mann, der alles unter Kontrolle hat.
Ja, wobei man da auch drüber nachdenken muss, ne, wie eine Frau dann in den Medien ja auch dargestellt wird, als, keine Ahnung.
Ja, ich rede so vom privaten Sektor und nicht von, ja, ja.
Ah ja, okay, ja gut. Aber sonst profitiert ja eine Frau öffentlich nicht davon, wenn sie sowas erzählt, ja. Aber im privaten Sektor, okay, ja.
Nur im Privaten, wenn es um Rache geht und so, dass man sich denkt, okay, meinem Ex will ich jetzt mal heimzahlen.
Wildes Thema, ey. Und ich glaube auch sehr kontrovers. Und ich glaube auch, dass wir sicherlich den einen oder anderen mit irgendeiner Aussage getriggert haben. Auch wenn wir zwischendurch immer wieder betont haben, wofür wir auch stehen und was ihr auch hört, so, es ist immer noch Gefährtinnen. aber ich glaube, man muss auch einfach mal über die Seite sprechen, die es eben auch gibt,
und die so schwer
Macht
ist,
hat.
Weil ich, also um es auch nochmal so von meiner Seite zu betonen, ich will Menschen immer glauben, die sagen mir, ist was passiert. Punkt. Aber falls keine Ahnung, die Community hier gerade von irgendwas getriggert ist, ich bin total offen, auch in Austausch zu gehen, was das Thema angeht. Das finde ich sehr, sehr spannend, was andere tun würden. Wir haben ja auch viele Hypothesen aufgestellt, was wir tun würden, wenn.
Ja, das finde ich spannend. Und ich weiß nicht, ob dein Kumpel bereit wäre, mit uns darüber zu sprechen. Vermutlich ist es noch zu frisch oder wie auch immer. Aber wenn irgendjemand von euch, vielleicht auch der gerade zuhört, eine ähnliche Erfahrung machen musste oder in seinem Umfeld mitbekommen hat, dann schickt uns gerne eine Nachricht dazu, die wir hier vielleicht besprechen dürfen. Erzählt uns die Geschichte, kommt selbst in den Podcast, wenn ihr möchtet. Dann freue ich mich auch über den Austausch aus dieser Perspektive, weil ich glaube, die wird so selten beleuchtet, einfach weil es so schwer ist, glaube ich, darüber zu sprechen, ohne Betroffenen das Gefühl zu geben.
Also
dass
ich bin
nicht
ja
glauben.
Nicht betroffen so, aber ich hatte alleine schon Angst, das zu erzählen. Weißt du, so dieses, hey, ich habe da einen Freund, wo ich selbst nicht weiß, ob ich da, wem ich jetzt glauben soll. Das ist ja auch schon mega tricky. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es auch sehr viel Mut kostet, zu sagen, hey, mir ist das passiert und mir wurde unterstellt, dass ich jemand vergewaltigt habe, obwohl das nicht stimmt.
Ja, voll. Ich bezweifle auch, dass wir irgendjemanden hier zu sprechen bekommen, so. Aber vielleicht gibt's eine anonymisierte WhatsApp-Nachricht, Instagram-Nachricht, keine Ahnung, über die wir dann einfach hier nochmal sprechen können, weil vielleicht andere Perspektiven nochmal aufgezeigt werden. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, ja. Ey, danke, dass du dich an so ein, ich sag mal, brenzliches Thema mit mir reingetraut hast.
Dass du mitgemacht hast.
Ja, gerne. Und ich bin sehr gespannt auf unsere nächste Folge, weil da möchte ich jetzt nicht so viel verraten, aber wahrscheinlich sind wir nicht alleine. Vielleicht sind wir auch alleine, wenn es nicht klappt.
Aber es klappt
noch nicht
so
viel,
oder so.
Aber
das kann man sagen.
Genau, irgendwann
also
mal.
Also nächste oder übernächste.
Hören wir nochmal dann.
Shannon, mit was möchtest du denn heute deinen Crepe oder deinen Pfannkuchen belegen?
Also ich mache auf jeden Fall einen Crepe und ich hätte ja mal richtig Bock. Ich weiß, das mögen sehr wenige. Aber auch so ein Crepe mit After-Eight-Schokolade drin.
L left the chat.
Wir hören uns nächste Woche.
Nee,
tschüss.
Ich stehe da hinter dir. Ich supporte dich da. ich nehme dann halt den Teil des Crepes ohne After Eight.
Okay. Ja, aber ich finde das, also, ich muss das ja jetzt hier
nö,
auch gar nicht
fertig. Manche lieben aber das, manche hassen das. Also, das ist ähnlich wie bei Marzipan oder Lakritze. Ja. Das,
Marzipan.
Ja, Marzipan nee, liebe ich auch, geht gar nicht, aber klar. Da, wie heißt es nochmal, da scheiden sich die Geister? Ich weiß es nicht.
Glaube ich, oder streiten sich die Geister? Nee, das war das Falsche. Da scheiden sich die Geister. Na egal, irgendwas davon. Aber ja,
das, doch, das darf ja auch zwiegespalten sein.
Okay. Ja, cool. Dann hoffentlich sind wir uns nächste Woche einiger. und vielleicht gibst du aber noch ein Topping dazu, was du dann auch essen würdest.
Ach so, ja, ich würde jetzt...
dass hier noch so ein Kompromiss ist.
Ein Kompromiss mit After Eight ist schon was mit Pfefferminz, ne? Ja, ich würde einfach noch Kinderschokolade, ganz so viel Kinderschokolade draufklatschen, dass man After Eight nicht mehr schmeckt.
Das klingt nach Durchfall.
Das war jetzt kein Kompromiss, ne? Ja. Nee. Kompromiss war das leider auch nicht.
Nee, irgendwie naja. Vielleicht, okay, warte, dann machen wir es doch vielleicht so. Dann machen wir den Pfannkuchenteig, machen Schokolade drauf und dann macht man entweder noch so ein Minzblatt drauf. Wäre das vielleicht was? Dann hat man ja alles in Kombination, das Minzblatt aber dann weglassen.
Eine Hälfte After Eight, die andere Hälfte Kinderschokolade. Dann haben wir beide was. Das ist doch gut.
Okay. Dann machen wir es wild. Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche.
Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der Weiße Ring. Du bist nicht allein.